Am kommenden Dienstag, den 11. März, wird es genau 3 Jahre her sein, als 2011 ein Erdbeben und ein Tsunami die Atomkatastrophe von Fukushima auslösten. Zu diesem Anlass begrüße ich jetzt am Telefon den Atomexperten von Greenpeace Deutschland. Guten Tag, Herr Heinz Smittal.
Schönen guten Tag auch.
Herr Smittal, Sie waren im Februar selbst mit einer Delegation in der Gegend von Fukushima gereist, um sich ein Bild der Situation dort zu machen. Wie ist die Situation in Japan 3 Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima oder eher 3 Jahre nach Beginn der Atomkatastrophe von Fukushima?
Ja, es ist so, dass die Radioaktivität, das Cäsium-137 vor allem, sehr am Boden festsitzt und über Jahre, ja Jahrzehnte den Boden belastet. Das hat man auch in Tschernobyl beobachten können. Diese Katastrophe ist jetzt schon länger her und auch dort sind die betroffenen Gebiete immer noch sehr bestrahlt. Dadurch sind die betroffenen Leute, über 100.000 Leute leben immer noch in Notunterkünften oder Ersatzunterkünften, sind sozusagen schwer gezeichnet durch die Katastrophe in ihrem Schicksal. Viele können eben nicht zurück, müssen ein ganz neues Leben beginnen unter sehr harten Bedingungen und meist ohne Unterstützung der Regierung oder durch Schadensersatzzahlungen des Atomkraftbetreibers.
Es gab ja mal Unterstützung von der japanischen Regierung. Ich habe mal gelesen auf einem Blog-Eintrag, ich glaube von Ihnen, dass diese Zahlungen inzwischen eingestellt wurden oder wie ist es?
Nein, es ist so, dass da, wo offiziell Evakuierungsgebiete ausgesprochen sind, da gibt es Unterstützung, die wird von TEPCO gezahlt. Das ist allerdings nicht sehr viel, das ist weniger als 1.000 Euro im Monat für alle zusätzlichen Kosten. Das reicht einerseits hin und vorne nicht. Das andere ist aber, zum Beispiel haben wir eine Mutter getroffen mit 3 Kindern, sie ist auch Kindergärtnerin, Frau Sugano. Sie hatte in einem Evakuierungsgebiet gelebt, hat daraufhin ihr Haus verlassen und Ende 2012 wurde ihr gesagt, sie kann wieder zurück. Es wurden Reinigungsarbeiten durchgeführt. Sie hat dann aber eigene Messungen durchführen lassen. Die haben ergeben, ihr Garten ist zum Teil so belastet, dass man es als Atommüll bezeichnen muss. Das heißt, die normale Erde hat so hohe Becquerel-Werte von Cäsium-137, dass es als Atommüll einzustufen ist. Sie wollte mit kleinen Kindern nicht in so einen bestrahlten Garten zurückkehren. Sie muss sich eine neue Existenz aufbauen. Sie bekommt aber keine Unterstützung mehr, wegen der aufgehobenen Klassifizierung als Evakuierungsgebiet.
150.000 Menschen wurden 2011 aus der Gegend um Fukushima evakuiert. Hat diese Maßnahme wenigstens die Gesundheit der Bevölkerung schützen können oder gibt es jetzt Anzeichen für gesundheitliche Schäden in der Bevölkerung?
Es ist so, dass Strahlung, wenn sie sehr, sehr hoch ist, hat sie auch unmittelbare Folgen, aber auch geringe Strahlung hat schädigende Wirkung und oft treten gesundheitliche Folgen zu einer höheren Wahrscheinlichkeit erst viel später auf. Das heißt, nach 3 Jahren kann man eigentlich noch nicht wirklich über Auswirkungen sprechen. Es zeigt sich aber, dass sozusagen Schilddrüsenbefunde, also Veränderungen an der Schilddrüse zugenommen haben, wenn man vergleicht Untersuchungen aus 2013 und 2012. Und es sind auch gewaltige Mengen an Jod, an radioaktivem Jod, das sich vor allem an der Schilddrüse sozusagen bemerkbar macht, freigesetzt worden. Hier liegt ein Zusammenhang nahe, wird aber natürlich von offiziellen Seiten abgestritten. Und im Einzelfall lässt es sich auch nicht sagen, ob dieser zum Beispiel Schilddrüsenkrebs jetzt durch die Strahlung ausgelöst worden ist. Aber eine statistische Zunahme von solchen Befunden legt diesen Zusammenhang schon sehr deutlich nahe.
Wie groß ist denn die Fläche an Land und auch im Pazifikozean, die momentan gefährlich radioaktiv belastet ist?
Also an Land kann man es relativ klar sagen. Es ist eigentlich ein sehr großes Gebiet, also auch Fukushima City findet man, das ist 60 Kilometer von der Anlage entfernt, findet man Stellen, die eigentlich stark belastet sind, die kein normales Agieren so zulassen. Hier braucht es, sage ich mal, besondere Maßnahmen, dass man eben, sage ich mal, sich die Hände wäscht und versucht, die Erde nicht nicht in der Erde zu spielen, also Restriktionen notwendig sind. Dann so Itate, das ist ein Ort, der immer noch als Evakuierungsgebiet gilt, der ist vielleicht 40 Kilometer vom Reaktor entfernt. Und der Bereich der 20-Kilometer-Zone ist hauptsächlich auch noch Sperrgebiet. Da gibt es Teile, die sind schon aufgehoben worden. Also das sind schon hunderte Quadratkilometer letztlich, die hier betroffen sind. Im Pazifik ist es schwieriger, das auszumachen. Es geht immer noch Radioaktivität ins Wasser. Seit Beginn der Katastrophe ist es nicht gelungen, die Einträge von radioaktivem belasteten Wasser in das Meer zu stoppen. Da versucht man jetzt vielleicht einen Gefrierdamm zu bauen, also mit sehr technischem Aufwand hier eine Barriere zu bauen. Die Belastungen in der Küstenregion von Fukushima sind sicherlich belastet. Hier findet man auch immer Fische, die sozusagen über den Grenzwerten liegen. Aber ganz sozusagen raus aus dem Pazifik, da wird der Verdünnungseffekt schon sehr groß sein. Berichte, die man manchmal auch hört in der Westküste von Amerika, sind sozusagen jetzt Strahleneffekte aufgetreten. Die, denke ich, kann man so nicht nachvollziehen. Da ist der Verdünnungseffekt des Pazifiks doch zu groß.
Und wie lange schätzen Sie, dass die Böden und auch die Gewässer unbrauchbar und die Städte unbewohnbar bleiben werden in der Umgebung, in der nächsten Umgebung um Fukushima?
Also es ist so, dass die Regierung in Japan, anders als jetzt, sage ich mal, in Region Tschernobyl oder in der Ukraine, sehr, sehr große Anstrengungen unternehmen, um die Region zu reinigen, um zu säubern. Da sind wirklich Trupps, die mit der Hand, sozusagen mit Handschuhen oder mit sozusagen Greifern Blätter aufsammeln. Um jeden einzelnen Busch, um jeden einzelnen Baum herum wird hier sozusagen Erde auch abgetragen. Das ist eine Kleinarbeit, das kann man für Parks machen, das kann man auch, sage ich mal, für um Häuser herum machen, aber nicht eine ganze Landschaft, nicht am Flussufer, nicht im Wald und insgesamt die Region. Dadurch entstehen, sage ich mal, Städte, die einzelnen Häuser und die Vorgärten durchaus wieder bewohnbar wären, aber die ganze Region bleibt verstrahlt, man kann sozusagen nicht in der Natur hinausgehen, es wäscht auch Regen vom bestrahlten, vom kontaminierten Wald, Radioaktivität wieder auf die gereinigten Grundstücke. Das ist keine Situation, die man als normal bezeichnen kann, das versucht aber die Regierung. Das heißt, wir haben einen Mischzustand von sozusagen Regionen, die nur auf Korridoren betreten werden können. Und wir haben aber auch Regionen, die so stark belastet sind, dass man derzeit nicht denkt, dass man das wird beheben können.
Sie haben eben auch die erwähnt, dass also in den letzten Wochen sind wieder hunderte Tonnen radioaktives Wasser aus dem Kernkraftwerk ins Meer geflossen. Haben der Betreiber TEPCO und die japanische Regierung die Situation immer noch nicht in den Griff, 3 Jahre nach dem großen Unfall?
Also man muss sagen, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Auch wenn man hier zum Beispiel nach Tschernobyl schaut, das ist fast 30 Jahre jetzt her, hier ist es auch nicht gelungen, den Kernbrennstoff zu bergen, in, sage ich mal, abgedichtete Behälter zu packen. Hier versucht man über das Gesamtgebäude einen Sarkophag, eine Schutzhaut sozusagen drüber zu konstruieren, die dann für 100 Jahre halten soll. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, die gesamte Intelligenz und die gesamte Know-how der Atomindustrie weltweit nicht in den Griff bekommt. Das wird in Fukushima ähnlich sein. Die Situation in Fukushima ist nicht viel einfacher als in Tschernobyl. Es ist auch so, dass diese Wasserproblematik, das Grundwasser von den angrenzenden Hügeln in das Kraftwerk hineinfließt, dadurch radioaktiv kontaminiert wird. Es fallen täglich etwa 300 Tonnen Wasser an, die in Spezialbehältern gelagert werden. Und man sieht, der Betreiber spart hier Geld. Er hat hier einfachere Behälter genommen, die nur verbolzt sind, die nicht geschweißt sind. Er hat wenig Personal, das heißt, die kontrollieren nicht, dadurch entstehen Fehler. Man übersieht, dass ein Leck schon über Tage ausläuft, Alarmsysteme sind nicht installiert. Also der Betreiber spart hier enorm Geld. Er will sozusagen nicht viel investieren, um die Anlage in den Griff zu bekommen. Und die Aufsichtsbehörde scheint hier auch blind zu sein und hat hier zu wenig Maßnahmen getroffen, zu viel Störfälle passieren am laufenden Band.
Bei der vorletzten großen Atomkatastrophe, die Sie erwähnt haben, also Tschernobyl, wurde die Sowjetunion, aber auch westliche Regierungen, und ich denke insbesondere an Frankreich, für ihre unverantwortliche Kommunikation und Vertuschungspolitik kritisiert. Auch im Falle Fukushima hatte man den Eindruck, dass bei den ersten Tagen der Katastrophe die japanische Regierung und der Betreiber TEPCO die Gefahr der Situation und die Sorgen immer runtergespielt haben. Inzwischen ist erwiesen, dass es sich da um einen Unfall der Höchststufe handelt, wie bei Tschernobyl. Hat sich seitdem bei der japanischen Regierung etwas geändert in Sachen Reaktorensicherheit und Kommunikation?
Also die japanische Regierung hat sozusagen ein eigenes Gesetz erlassen, dass Sachen, die, sage ich, von staatlicher Wichtigkeit sind, auch geheim gehalten werden können. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, Insider in Japan gehen davon aus, dass vor allem die Gesundheitsfolgen von Fukushima hier vielleicht auch vertuscht werden sollen, weil das wäre sozusagen ein schwieriges Argument für die japanische Regierung. Die will ja die anderen Reaktoren, im Moment läuft ja kein einziger Atomreaktor in Japan von den 48 im Prinzip noch einsatzbereiten Reaktoren, stehen seit fast einem halben Jahr alle still, der ganze Winter ging ohne Atomkraft durch. Das heißt, die Bevölkerung sieht, es geht auch ohne Atomkraft, aber die Regierung ist der Atomlobby sehr verpflichtet. Man nennt das dort Atomdorf. Da gibt es enge Verbindungen. Oft gehen Politiker nachher in sehr lukrative Posten der Industrie. Und hier ist der Wille der japanischen Regierung, die Kraftwerke in Betrieb zu nehmen, sehr, sehr hoch. Und insofern ist die Kommunikation schon sehr verzerrt. Das hat man an ganz vielen Elementen, kann man das festmachen.
Atomreaktoren gibt es ja nicht nur in Japan, sondern auch hier in der EU. In der EU gab es nach der Katastrophe von Fukushima eine Serie von sogenannten Stresstests bei den Atomanlagen. War das nur Beruhigungskommunikation oder haben Sie den Eindruck, dass die EU und die europäischen Regierungen nach Fukushima tatsächlich vorsichtiger im Umgang mit Atomenergie geworden sind?
Also ich denke, es lässt sich daran festmachen, wie viele Reaktoren werden tatsächlich jetzt abgeschaltet. Das ist der entscheidende Punkt. Deutschland hat hier einen Schritt genommen. Man hat gesehen, die Risiken sind deutlich höher als in Analysen der Atomindustrie behauptet. Die EU hat das nicht gemacht. Es sind keine anderen Reaktoren jetzt stillgelegt worden. Es wird vor allem eigentlich sehr viel Papier erzeugt. Und man konzentriert sich jetzt auf einzelne Fälle. Also es wurde der Vergleich gebracht, zum Beispiel ein altes Flugzeug, das aber einen Fallschirm für die Passagiere bereithält, kriegt dann besondere Bestnoten, weil sozusagen Zusatzausrüstung vorhanden ist. Das heißt, es sind diese Stresstests der EU keine Gesamtanalyse, wie die Reaktoren vorhanden sind, sondern bewerten einzelne Maßnahmen, die man vielleicht auch leicht ergänzen und umsetzen kann. Insofern ergibt sich ein völlig verzerrtes Bild und letztlich ist es ein Grünwaschen, letztlich ist es sozusagen eine Beruhigungspille, dass etwas für die Sicherheit gemacht worden ist, auch wenn punktuell das sicherlich auch helfen kann. Entscheidend, finde ich, wird sein, wie viele Reaktoren schaltet die EU jetzt ab, weil klar ist, dass diese alten Reaktoren Sicherheitsprobleme haben, Material, Versprödungen und Verringerung der Robustheit entsteht, aber auch vom Design her. Viele Erkenntnisse, was zu Unfällen geführt hat, lässt sich bei alten Anlagen nicht mehr integrieren. Insgesamt sind viele Anlagen in Europa durchaus sehr gefährlich.